SRF 3.
Kein unbegleiteter Ausgang mehr für verwahrte Straftäter. Der Bundesrat will das Strafrecht verschärfen. Wie ist es in Zeiten des Coronavirus im Spital zu arbeiten? Ein Augenschein im Aargau. Waffenruhe für die umkämpfte Region Idlib. Wie gelangen humanitäre Güter nun zu jenen, die sie brauchen? Um das alles geht's hier im Info 3 heute mit Karim Britsch. Marie, Adeline und Lucy. In erster Linie sind das schöne Frauennamen. In der Schweiz stehen diese Namen aber auch für brutale Mordfälle. Alle drei Frauen wurden von Wiederholungstätern umgebracht. Zwei von solchen, die sich auf Gefängnisfreigang befanden. Solche Fälle soll es in Zukunft nicht mehr geben, verlangte das Parlament. Nun möchte der Bundesrat in diesem und in weiteren Punkten beim Strafrecht die Schraube anziehen. Gaudenz Wacker.
Unbegleiteten Ausgang für einen verwahrten Täter, das soll es nicht mehr geben, fordert der Bundesrat. So soll ein verwahrter Täter, der im geschlossenen Vollzug steckt, höchstens noch in Begleitung von Sicherheitspersonal in einen Urlaub gehen dürfen. Der Bundesrat setzt damit eine Forderung der ehemaligen SVP-Nationalrätin und heutigen Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli um, den auch das Parlament unterstützt hat. Zufrieden mit dem Vorschlag ist heute SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler.
Es kann nicht sein wie bis anhin, dass man einfach auch pokert und die Leute rauslässt und dann, wenn dann wieder ein Mord geschieht, dann staunt man dann fast wieder. Und das kann es natürlich nicht sein.
Kritik kommt hingegen von links. So sagt Nationalrätin Sibel Arslan von den Grünen, irgendwann einmal müsse ein Straftäter lernen, ohne Begleitung auszukommen.
Auch wenn jemand begleitet eine Zeit lang in Urlaub gehen kann, wird vielleicht später mal eben diese Begleitung nicht mehr gewährleistet sein. Insofern erachte ich das nicht als eine gute Lösung und denke, dass wir hier bei heutiger Regelung bleiben sollten.
Nicht bei der heutigen Regelung bleiben, will der Bundesrat noch in einem anderen Punkt. Eine schärfere Gangart einlegen will er auch bei gefährlichen Gewalt- und Sexualstraftätern, die am Ende ihrer Strafe freigelassen werden. Solche Täter sollen künftig auch in Freiheit betreut oder kontrolliert werden, etwa indem sie sich an einem besonderen Ort aufhalten müssen. Auch diese Verschärfung begrüßt Andrea Geissbühler von der SVP.
Wir haben ja sehr viele Straftäter, die rückfällig werden, gerade bei schweren Verbrechen. Und da ist es sicher wichtig, dass wir dort eben zum Schutz der Bevölkerung diese Lücken jetzt schließen, vorwärts machen und eben auch nicht einfach aufs Geratewohl die Leute rauslassen und dann hoffen, es passiert nichts mehr.
Da gehe es um grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien, wendet demgegenüber Sibel Arslan von den Grünen ein.
Wenn jemand dann frei ist, dann ist diese Person frei und da gibt es nicht mehr, diese Person weiterhin zu verdächtigen. Wir wollen ja die Menschen auch integrieren und nicht noch weiter beschuldigen.
Das möchte auch der Bundesrat. Straftäter sollten nach Verbüßung ihrer Strafe in erster Linie in die Gesellschaft eingegliedert werden, schreibt er. Vor gefährlichen Tätern hingegen müsse die Gesellschaft geschützt werden.
Jetzt ist Daniel Hubacher aus der Nachrichtenredaktion hier und wir haben zuerst News im Fall eines Tierquälers von Oftringen.
Nachdem gegen den Tierhalter ein Verfahren wegen mehrfacher Tierquälerei eröffnet worden war, ziehen die Aargauer Behörden nun Konsequenzen. Es werde ein neues Konzept für die Kontrolle von Tierhaltern erarbeitet und zudem muss das Kontrollpersonal neu geschult werden, so steht es in einer Mitteilung des Kantons. Im Februar war der Tierhalter in Oftringen festgenommen worden, nachdem die Polizei auf seinem Hof mehrere Dutzend tote Tiere und Tiere in sehr schlechtem Zustand entdeckt hatten.
Info 3 Mittag.
Das Coronavirus sorgt auch heute für neue Massnahmen, dieses Mal bei der SBB. Auf Anweisung der italienischen Behörden werden die Züge, die aus Italien in die Schweiz kommen, ja desinfiziert. Etwas, was durchaus Sinn macht und helfen kann, sagt Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Auch wenn nicht ganz klar ist, wie lange die Coronaviren auf Oberflächen aktiv bleiben. Nicht so einfach desinfiziert werden können hingegen unsere Kleider. Da gilt, laut Daniel Theiss, umziehen.
Wer es genau nehmen will, der kann seine Kleider, die er oder sie draußen trägt, als eine Art Laborkittel zum Beispiel anschauen, den man einfach ablegt, wenn man zu Hause ankommt. Und eigentlich gilt ja das auch sonst, nicht nur zu Corona-Zeiten, dass man die Straßenkleider wechselt zu Hause. Also man legt sich eigentlich nicht unbedingt mit den Straßenkleidern ins Bett. Ich denke aber, es wird uns mit diesem Coronavirus vor allem auch bewusst, wie wenig wir eigentlich grundlegende Hygienemaßnahmen heute noch beachten. Also das waren Dinge, die waren für meine Großeltern zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, das war noch selbstverständlich mit den Straßenkleidern, dass man die eben wechselt zu Hause.
Also sich umziehen, den Kittel wechseln. Für uns ist das nicht Alltag im Spital, aber ist das ganz normal. Wie aber sieht der Alltag dort sonst aus, jetzt, wo sich so viele Menschen mit Symptomen oft gerade direkt auf den Notfallstationen melden? Alex Moser hat sich das im Kantonsspital Aarau genauer angeschaut.
Es ist viel los im Notfall des Kantonsspitals Aarau. Grippepatientinnen schnupfen vor sich hin, Unfallpatienten hinken durch die Gänge. Corona-Verdachtsfälle sucht man jedoch vergebens. Wie in vielen Schweizer Spitälern werden sie auch in Aarau nach einer telefonischen Vorabklärung in einem separaten Gebäude getestet. Die Sicherheitsvorkehrungen im Gebäude für Corona-Verdachtsfälle sind deutlich höher. Am Eingang steht ein Behälter mit Masken, dazu eine Flasche mit Desinfektionsmittel und eine Klingel, die man betätigen muss. Zur Untersuchung der Patienten kommt dann das Team von Christine Mohr zum Einsatz. Sie ist Fachexpertin für Infektionsprävention.
Wir ziehen dann unsere Schutzausrüstung an, gehen dann rein, wir stellen spezifische Fragen zu den Symptomen und dann, wenn das alles korrekt ist, dann nehmen wir den Abstrich ab. Da geben wir Wehr, Nase bis hinten in den Rachen und machen dann die Abstriche und schicken den zu uns in die Mikrobiologie.
Einige Stunden später haben die Patientinnen und Patienten dann Gewissheit. Heute kämen vor allem junge Leute, deren Symptome leicht seien. Die Betreuung sei hier unproblematisch. Anspruchsvoll für die Spitäler werde es erst, wenn sich das Virus weiter ausbreitet, erklärt Christoph Fuchs, der Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Aarau.
Wenn wir alte Leute dann betroffen haben werden, die krank sind, schon zugrunde liegende Krankheiten haben, dann kann es dann sehr schnell schwierig werden, indem sie sogar intensivpflichtig werden.
Zurzeit zirkuliert das Virus noch nicht in der Bevölkerung. Die Ansteckungswege sind noch nachvollziehbar. Wenn dies nicht mehr der Fall ist, dann findet gemäß Experten ein Strategiewechsel statt. Dann werde man nur noch schwere Fälle testen und sich um diese im Spital kümmern.
Das heißt, dass wir viele Leute haben werden, die wir hospitalisieren müssen, dass wir Leute haben, die potenziell dann eben auch Atemunterstützung bis zur Intubation und Beatmung auf der Intensivstation brauchen. Das kann natürlich dann zu einer riesigen Belastung fürs System werden.
Im Kantonsspital Aarau hat man für diesen Fall bereits vorausgedacht. Es gibt Pläne für eine Parallelinfrastruktur in einem leeren Bettenhaus mit eigenem Notfall nur für Corona-Patientinnen und Patienten. Ob und wann diese Pläne umgesetzt werden, ist aber noch offen, denn wie sich die Situation weiterentwickelt, ist trotz aller Planung auch für die Fachleute im Kantonsspital Aarau noch unklar.
Und auch die Swisscom meldet sich zu Wort in Sachen Coronavirus.
Wegen des Verbots von Großveranstaltungen in der Schweiz hat die Nachfrage nach Live-Videostreaming zugenommen. Die Swisscom schreibt, die Nachfrage habe sich verdoppelt. Die Veranstalter von Konzerten, Theater und anderen Großanlässen seien verunsichert. Sie suchten wegen des Coronavirus seit einer Woche vermehrt nach Alternativen, um Veranstaltungen nicht abzusagen oder verschieben zu müssen. Und auch das Parlament der Europäischen Union ist betroffen. Die Session, die nächste Woche beginnt, soll ausnahmsweise in Brüssel statt in Straßburg stattfinden. Grund dafür ist die Ausbreitung des Virus. Auf Anraten des medizinischen Dienstes des Parlaments sei dieser Schritt beschlossen worden, heißt es in einer Mitteilung. Die Reise nach Straßburg würde das Infektionsrisiko für Parlamentarier und Mitarbeitende des Parlaments signifikant erhöhen.
Info 3 Mittag.
Syrien. Nach monatelangem Bombenhagel ruhen seit Mitternacht in der Provinz Idlib die Waffen. Auf diese Waffenruhe hatten sich die Türkei und Russland gestern nach längerem Ringen geeinigt. Das ist entscheidend für 3 Millionen Menschen. Endlich bekommen sie eine Pause von den Bomben und von den Kämpfen. Es fehlt den Menschen nämlich an fast allem, auch an humanitären Gütern. Darüber rede ich jetzt mit unserer Korrespondentin Susanne Brunner. Susanne, die Waffenruhe ist für die Bevölkerung vor Ort wichtig. Ich nehme an, die Menschen dürften aufatmen.
Ja, ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, was eine Waffenruhe überhaupt heißt. Also ich nenne nur ein Beispiel. Wenn schönes Wetter ist, das erzählen Flüchtlinge aus Idlib, aber auch aus anderen Kriegsgebieten immer wieder, Wenn schönes Wetter ist, wird bombardiert. Da sind auch Hilfswerksleute in Gefahr. Wenn schlechtes Wetter ist, und hier ist gerade Regensaison und Winter, also nicht nur in Jordanien, wo ich bin, sondern in Syrien, in Libanon, da versinkt man im Schlamm. Da gibt es zwar keine Kampfjets oder nicht, aber wenn man zum Beispiel ein Zelt aufstellen will für eine Flüchtlingsfamilie, ist es nass und dreckig, bevor es überhaupt steht. Also nur schon ein paar Tage schönes Wetter ohne Bomben machen deshalb einen riesen Unterschied.
Dann soll nun dank eben dieser willkommenen Waffenruhe mehr Güter in dieses umkämpfte Gebiet kommen. Aber wie funktioniert das eigentlich konkret?
Im Moment kommt Hilfe fast ausschließlich über die türkische Grenze. Bis im Dezember kamen auch Hilfsgüter über Grenzübergänge in Jordanien und Irak nach Idlib. Aber wegen Knatsch im UNO-Sicherheitsrat gibt's jetzt weniger Möglichkeiten, Hilfsgüter nach Idlib zu bringen. Es bleibt praktisch nur die Türkei.
Wie arbeiten Hilfswerke, so es sie denn überhaupt gibt, vor Ort?
Also fast ausschließlich mit lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Die UNO zum Beispiel hat offiziell keine eigenen Leute in Idlib. Ihre Arbeit machen ca. 15.000 Syrer, Syrerinnen vor Ort. Das Problem, diese Leute und ihre Familien sind direkt vom Krieg betroffen. Das hat Ahmed vor ein paar Tagen gerade wieder erlebt, der Hilfswerksleiter, der SRF regelmäßig über die Lage der Zivilbevölkerung berichtet. Sein Haus in Idlib wurde vor ein paar Tagen von einer Rakete getroffen. Er musste schon wieder Zuflucht bei jemandem suchen und in dieser Zeit kann er nicht helfen und ist auch unter psychischem Stress. Und was auch eine Gefahr ist, man weiß nicht, ob lokale Mitarbeiter für Terrororganisationen, für Rebellen oder für Syriens Präsident Assad arbeiten und Hilfe nicht in jedem Fall vielleicht unparteiisch verteilt wird.
Besten Dank. Das waren Informationen und Einschätzungen live von Susanne Brunner. Und jetzt kommen wir nochmals zu Daniel Hubacher mit Börse und Wetter.
Ja, die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.781 Punkten, minus 3,6%. Der Euro wird zu 1.0593 gehandelt und der Dollar zu 93,59 Rappen. Und noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Es bleibt heute und morgen unbeständig. Stellenweise wird es nass. Vor allem am Alpennordhang. Schnee gibt es oberhalb von 700 Metern. Im Norden wird es 7 und im Süden bis 14 Grad.
Info 3, das sind News und Einordnungen jederzeit für unterwegs zum Nachhören unter srf.ch/audio. Im Studio Dominik Brandt, Daniel Hubacher und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.